Heute philosophieren wir Prozessphilosophen über.
Was ist die erste kleine Iteration, die ich mache? Den ersten kleinen Schritt am besten dann auch wirklich machen. Dafür muss noch nicht alles bis zum Ende final und vollständig durchdacht sein. Man denkt sich den ersten kleinen Schritt aus, der einen ersten Nutzen erzeugen kann, und macht den.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer unseres Podcasts, die Prozessphilosophen, heute zusammen zu einer neuen Episode bei Sonnenstrahl. Trotzdem irgendwie ein bisschen kaltem Wetter, aber wir haben einen super spannenden Gast für euch, liebe Zuhörer. David, hey, wie geht's dir?
Hi. Mir geht's super.
Ich habe schon gehört, du bist noch ein bisschen müde. Das müssen wir ein bisschen Leben einhauchen. Mathis, wie geht's dir? Gut wie immer.
Mir geht's super. Ich freue mich, dass ich David dazu gebracht habe, nach 20 Jahren, wo ich ihn da schon versuche, in Podcast zu holen, dass er jetzt da ist. Ich freue mich extrem auf diese Folge. Ich bin gespannt, über was wir reden, was er so Neues hat und so weiter, weil ich meine, wir haben uns schon lange nicht gesehen. Deswegen freue ich mich schon auf die nächsten 50 Minuten.
So, ich glaube, damit unsere Zuhörenden wissen, mit wem sie es heute zu tun haben, weil wir versuchen gerade oder wir kramen in unserem Netzwerk rum und finden immer so coole, spannende Leute. David, stell dich vielleicht kurz vor.
Okay, gerne. Also mein Name ist David Ibel, genau. Ich arbeite für einen mittelständischen Lebensversicherer in München, die LV 1871. Und ich bin da aktuell verantwortlich für ein ganzes Bündel an Themen, einen bunten Blumenstrauß. Die Idee dahinter ist, so ein bisschen das Thema digitale Transformation zu fokussieren. Und tatsächlich leite ich aktuell das Prozessmanagement, das Projektmanagement und das Custom Experience Management. Und ich bin verantwortlich für die Entwicklung der Plattform. Und das sind so die spannenden Themen, wenn es um digitale Transformation geht.
Also das Spannende ist, Daniel, wir kennen uns mit David. Wir haben uns zwar länger nicht gesehen, aber wir kennen uns. Und ich meine, wir können über viel reden, oder David, oder ist das nicht mehr so? Doch. Ich war damals in einem Consulting, und das Consulting existiert nicht mehr, das war IT Economics. Wurde abgekauft von einem größeren, und ich war damals ein, sagen wir so, Partner von Camunda, und gerade über Camunda-Partnerschaft oder über Meetup, jetzt weiß ich nicht, was der initiale Teil war, bin ich irgendwann zu LV 1871 gekommen, wo der David war und wo er quasi so, wo wir uns Gedanken gemacht haben, wie können wir eigentlich eine domänenspezifische Prozess-Engine aufbauen. Und der David ist ein super Architekt, also on top von allem, was er gesagt hat. Wir haben so eine geile Lösung gebaut, also so wirklich mit so dezentralisierten, separaten, kleineren Engines, mit zentralisierten Taskliste und so weiter. Also so, wie wir das, Tanja, auch bei euch probiert haben, haben wir das bei denen gebaut. Also wirklich
mit Microprozesses. Ich wollte sagen, das ist so Wunschzettel bei ganz vielen Projekten und ganz vielen Kunden, ja?
Also von allen Use Cases, die ich gebaut habe, war der Use Case bei David der ich am nächsten bei, sagen wir so, Richtung Perfektion bezeichnen würde. Weil wir haben wirklich Microprocesses gebaut, die sich hinter so Microservice-Schnittstelle befinden, wo wir gesagt haben, es gibt eine Fachfunktionalität, ob da hinten sich jetzt Java-Code oder ein Prozess befindet, ist uns egal. Wir haben die auch so zusammen verknüpft, und wir haben eine zentralisierte Taskliste geschafft, wobei das war jetzt nicht so, dass das die Camunda schaffen würde, sondern halt, die haben ein Dokumentmanagementsystem gehabt. Und lustig war, der David war schon damals überall unterwegs in der Unternehmen. Der war durch seine enorme Fähigkeiten, glaube ich, in alle Digitalisierungsinitiativen, und er hat mir dann halt die Aufgaben abgegeben, und ich weiß, dass ich einmal zu ihm mit dem Konzept gekommen bin, und er ist so: Das ist genial, aber das wird keiner verstehen. Das war sein Feedback, wenn wir das da gebaut haben. Schau mal, so kann das funktionieren. Gerade wenn du dich erinnern kannst, die Idee, wie man eigentlich von diesen generalisierten Tasklisten zu den Prozessen kommt, die halt nicht in der gleichen System sind. Und wir haben ja Konzept für was Ähnliches dann ja bei euch gebaut, ne? Wie man eigentlich eine zentralisierte, nach außen zentralisierte Prozessplattform hat, so würde ich das nennen, die aber nicht in einem einzigen System verdrahtet ist, sondern halt die wirklich skalierbar ist, wo man halt unterschiedliche Mini-Prozess-Engines hat, die aber nach außen sich aus einem Guss quasi anfühlt. Also das wäre mein Intro dazu. Ich freue mich unheimlich, dass der David da ist, weil er hat...
cool damals, ja.
Weil er hat da, danach hat er noch etwas Cooleres gebaut, irgendwie mit so Regel Engine, glaube ich, wo du, ja, so komplett diese ganze Versicherungsberechnungsmaschine bei umgebaut hast. Deswegen, ich freue mich wirklich auf die nächsten 40 Minuten.
Waren das, ja. Ja. Das war so ein Wochenendprojekt, mal unsere gesamte Gesundheitsprüfung mit DMN abzubilden.
Ja, also wie gesagt, der David ist einfach technisch mega krass und ich freue mich schon.
Das wird heute eine technische Episode mit ganz viel spannenden, aber auch freaky Insights. Ich glaube...
Wobei ich der Technik ja jetzt entwachsen bin gewissermaßen. Ich bin nicht mal mehr IT bei uns im Unternehmen.
David ist jetzt wichtig, ja. Also der macht jetzt keine Architekten mehr, der ist jetzt Entscheider.
Aber das müssen wir jetzt vielleicht uns überlegen, wohin es gehen soll, weil wir können natürlich über Technik sprechen und die DMN-Geschichte, die war cool und gerade auch das Thema, den Fachbereich da in die Entwicklung mit einzubeziehen. Darum ging es dabei nämlich, unsere Risikoprüfer pflegen und releasen diese Software heute selbstständig ohne IT-Support. Und das funktioniert tadellos. Oder fachlich hätte ich auch was anzubieten, das ist jetzt so mein neues Steckenpferd, wie wir im Unternehmen aufs Prozessmanagement schauen. Ich habe das auch so letztes Jahr übernommen und das war bei uns klassische Governance-Funktion rund um IKS, also Kontrollen und Risikomanagement. Und unter mir wird das jetzt eher so eine Einheit, die proaktiv, consultingartig mit einem erheblichen Durchgriffsrecht im Unternehmen Prozesse optimiert, Abteilungen verändert, auch organisatorisch wirkt. Ja. Vor dem Hintergrund auch
also die Präferenz ist ziemlich einfach.
Custom Experience Management.
Ja, also okay. Die Präferenz ist ziemlich einfach, David. Und es ist ganz klar auf deine aktuelle fachliche Fähigkeit. Weil, okay. Weißt du, auch wenn ich gerne wissen würde, wie du das damals mit dem gebaut hast, muss man ehrlich sagen, ist das mittlerweile 6 Jahre her, glaube ich. Und deswegen würde mich schon interessieren, ich schätze dich extrem, weil du so anders denkst. Also du denkst ein bisschen anders, du versuchst halt auch deine technische Background halt in deine fachliche und Führungsrolle quasi zu integrieren. Und das ist halt selten, also nicht viele machen das so. Und ich meine, deswegen glaube ich schon, dass du auch jetzt im Prozessmanagement versuchst, komplett neue Wege zu finden, wie du das auch damals gestartet hast. Also ich meine, mit mir auf meine Idee zu kommen und die wirklich zu unterstützen, das hat sich nicht, das haben nicht alle gemacht. Und deswegen bin ich wirklich spannend halt, was du jetzt gerade machst und wie baust du eigentlich dein Team, was ist eigentlich deine Idee und wie soll eigentlich Prozessmanagement der Zukunft aussehen? Und ich weiß, dass ihr das bei LV 1879, diese Nummer ist quasi, glaube ich, Gründungsjahr. Und ja. Auch wenn man sich, also LV ist ja Lebensversicherung, das heißt, theoretisch schließt man das nur einmal im Leben. Ist das quasi halt eine ultra innovative Versicherungsgesellschaft, würde ich sagen, ja.
Wir versuchen
es. Sogar noch eine Frage davor stellen. David, wie bist du auch in den BBM-Topf reingefallen, dass dich das so begeistert und das auch technisch so mitnimmt, um dann quasi den Bogen in das heutige zu kriegen?
Für mich ist das Prozessmanagement und Prozesse sind eher Vehikel, nenne ich es mal. Okay. Ich meine, am Ende arbeitet man in Prozessen und wir betrachten das jetzt auch sehr stark verknüpft mit Kultur, Kulturveränderung, Organisationsveränderung. Und da sind Prozesse ein gutes Medium, darüber zu sprechen, was passiert und wie man auf die Arbeit schaut, wie der Arbeitsfluss ist, wie die Wertschöpfung aussieht. Fand ich schon immer die Aufbauorganisation, die Linienorganisation gar nicht so interessant. Ja. Und da passt das ganz gut. Und ich interessiere mich dafür, wie die Dinge funktionieren und wie sie optimal funktionieren und wie sie entwickelt werden müssen, auch im Kontext der digitalen Transformation. Das finde ich nicht. Das ist so mein Themengebiet.
Ich finde, das Spannende ist halt irgendwie, viele verstehen auch genau das, was du gesagt hast, mögen aber das Wort Prozesse nicht so, weil es irgendwie über die Jahre so ein bisschen verbraucht, verbrannt, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Und deswegen bin ich immer wieder gespannt, wie man das schafft, gerade dann auch vielleicht so dieses innovative Mindset, was du gerade beschreibst, in die Organisation zu bringen.
Was vor dem Hintergrund vielleicht total spannend ist, also aktuell arbeiten wir daran, unseren Vertrieb neu aufzustellen in gewissem Maße. Und Das ist eine interessante Geschichte, glaube ich, weil in dem Zusammenhang haben viele am Anfang gesagt, ja, aber das ist doch gar nicht Prozess und das ist doch gar nicht Prozess und das ist eigentlich auch gar nicht Prozess. Und ich habe immer gesagt, also so, wenn ich da drauf schaue, ist alles Prozess. Ja, das ist ja eine Interpretationsfrage. Wenn ich natürlich aus so der klassischen Brille drauf schaue, wo Prozessmanagement im Besonderen die Funktion im Unternehmen mit dem Risikothema und der Governance verknüpft ist, dann ist natürlich das kein Investment Case und dementsprechend eng wird es betrachtet. Wenn ich da drauf schaue, Chancen denke, dann überlege ich mir natürlich, wie kann ich es einsetzen und zwar auf vielfältigste Weise. Und so kann man alles aus einer Prozesssicht betrachten. Und du hast recht, der Begriff Prozess, der ist, den gebrauchen die Leute nicht gern. Der hat immer irgendwie was Fahles und Fades.
Dadurch hast du
Und
das gehört? Hast du es mitgeschrieben, dass mir jemand
nein,
zustimmt?
weil ich
Für
bin
mich nicht.
begeistert von Prozessen. Für mich ist es nicht so.
Wir haben die
Total,
Diskussion immer wieder,
total.
dass Mathis das nicht so
Nee,
findet.
du findest das fade. Ich finde es nicht fade. Und die Leute, mit denen ich mich umgehe, finden es auch nicht fade.
Und ich finde, Chancendenker ist wirklich ein geiles Wort.
Ja. Aber er hat, aber damit man das klarstellt, wir haben dich unterbrochen, aber damit man das klarstellt, er hat in seiner Beschreibung hat er Head of Process Optimization, nicht Head of
Und Innovation.
Chancenfindung. Noch nicht.
Und als ich mit unserem Vorstand da letztes Jahr drüber gesprochen habe, da ging es eben darum, wie kann man die Funktion tatsächlich eher als Investment Case betrachten und so auch im Unternehmen etablieren. Und das versuchen wir jetzt gerade und versuchen da Opportunitäten zu finden und zu überlegen, wie wir überall wirken können. Und genau, jetzt nochmal zurückkommen zu dem Case, den ich anfangs beschrieben habe, das Vertriebsressort oder Vertrieb. Da kann man jetzt natürlich, hätten wir ansetzen können und schauen können, ja, wie laufen denn da die einzelnen Arbeitsprozesse im ganz Kleinen ab? Aber ich fand es viel spannender, mal drauf zu schauen, wie läuft da der Steuerungsprozess ab, der Operationalisierungsprozess. Und dann bin ich natürlich auf einmal auf einer Ebene, wo ich über den Prozess die ganze Organisation betrachte. Wie spielen da die verschiedenen Unternehmensteile zusammen und was wird da eigentlich gemacht? Und dann kann ich so einen Prozess auch anders modellieren und darüber tatsächlich auf die gesamte Funktionsweise eines Unternehmens einwirken. Und das ist natürlich dann total spannend auf einmal. Und so gucke ich auf die Funktion und ich bin sehr dankbar, dass das bei uns im Unternehmen diese Wirkmacht entfalten darf. Und vor dem Hintergrund fand ich es dann auch spannend, in so ein Team Customer Experience Management mit dazu zu nehmen. So,
Da
wenn
habe
ich
ich
da
eine
heute.
Frage.
Ja, bitte.
Wie bist du drauf gekommen? Weil es macht mir Angst, dass du in vielen Sachen so nachdenkst wie ich. Weißt du, das ist halt echt unglaublich. Wir treffen uns in vielen Sachen. Wir haben uns schon damals.
Okay.
Ich bin auch überzeugt davon, dass Customer Experience eine der wichtigsten Sachen heutzutage sind. Und das gerade in Prozessen und diesen. Wir haben jetzt eine Folge aufgenommen mit einem super spannenden Professor aus Brisbane, und der hat uns so ein bisschen getroffen, weil er gesagt hat, also wir mussten aufhören, Prozesse zu optimieren und wirklich starten, Prozesse zu innovieren. Und dass es halt komplett was anderes ist, wenn man versucht, nur 5 Minuten zu sparen und wenn man sagt, okay, wie soll der Prozess in 10 Jahren aussehen? Und vieles, was wir halt im Prozessmanagement gemacht haben, geht auf diese 2 Minuten sparen und so weiter. Und sehr häufig vergisst man eigentlich die Menschen. Und ich bin auch überzeugt davon, dass die Usability, dass wie die Menschen eingebunden sind, wie die damit arbeiten, ein enorm wichtiges Faktor ist. Und deswegen finde ich es spannend, dass du jetzt sagst, dass ihr Customer Experience quasi in deinen Bereich quasi mit reingenommen habt. Das
Ich
heißt, wie bist du drauf gekommen, ja?
würde es ein bisschen anders formulieren. Also, als wir da das erste Mal drüber gesprochen haben, da waren wir natürlich auch schnell und da ist man ja reflexartig, wenn man über Prozessoptimierung spricht, immer beim Thema Kosten sparen. Und jetzt überlege ich mir, ja, also als Auftrag nehme ich jetzt mal mit, ich soll mir überlegen, wie kann eine End-to-End-Sicht auf Prozesse aussehen, wie müssen wir eigentlich Prozessverantwortung schneiden, um was zu erreichen, um besser Wert zu schöpfen. Und dann frage ich mich, wie messe ich denn in einem so unterteilten Unternehmen Wertschöpfung? Und Customer Experience Management ist ja die Professionalisierung von Feedback-Erhebung. Wie werden wir außen wahrgenommen? Welchen Wert schöpfen wir da? Wie gut funktioniert die Wertschöpfung? Und Das finde ich viel spannender. Wie optimiere ich Wertschöpfung? Das kann ja unter Umständen auch mit einem Investment Case einhergehen und gar nicht mit Kosten sparen. Und so integriert sich da das Customer Experience Management, könnte man sagen. Ist von der Perspektive aus auch vor dem Hintergrund gedacht. Ich glaube, ein ganz wesentlicher Bestandteil, wenn ich drüber nachdenke, was ein Unternehmen leisten muss, wenn es sich digital transformiert, ist es tatsächlich Nutzerzentriertheit und vor allem Kundenzentriertheit aufzubauen, von operativer bis auf strategischer Ebene. Und da ist das jetzt auch ein ganz gutes Medium, um das wirklich unternehmensweit richtig zu etablieren.
Das könnt ihr so ein bisschen weiter ausführen. Fragt der Management dann nicht nach irgendeiner Kennzahl, die mit irgendeinem finanziellen Kennziffer versehen ist?
Das ist ja immer ein bisschen tückisch, weil in der Außenwirkung gibt es viel Awareness-Maßnahmen, die sich nie kausal mit Revenue in Verbindung bringen lässt.
Komplett, ja.
Ich meine, wir müssen natürlich Kosten im Auge behalten, wie viel investieren wir etwas, aber am Schluss, wenn man jetzt auf einer Prozessebene schaut, dann spielen ja insbesondere in unserer Wertschöpfungskette ganz viele Prozesse zusammen. Da müsste ich jetzt vielleicht ein bisschen ausholen. Es ist der Lebensversicherung vielleicht auch ein besonderer Bereich, weil die Wertschöpfung bei uns erstreckt sich ja über viele, viele Jahre und viele, viele Touchpoints mit dem Kunden. Und da muss man ganzheitlich draufschauen am Schluss.
Ich finde es immer spannend, wie schafft man diese qualitativen, also die meisten Personen denken immer über quantitativ und hier und da noch ein Euro-Element dran. Wie schafft man diese qualitativen Elemente, die so elementar wichtig sind und die teilweise einfach auch intern, ne, bei euch intern, aber oder bei jeder Organisation intern einen Qualitäts-Improvement mit sich bringt, sei es die Arbeitsweise, die Freude der Mitarbeitenden und Co. Wie schafft man sowas in irgendwie auch in eine Weise zu kommunizieren, dass das quasi das Management versteht, unterstützt, weil wir sehen das so oft, das ist jetzt der schlimmste Fall auch noch, quasi externe Personen werden in ein Projekt dazu genommen, natürlich kosten die ein bisschen mehr und das wird gegen interne quasi Ersparnisse gerechnet. Da wird dann so lange hin und her geschoben, auch wir hatten das bei Bosch, wir haben das so lange schön gerechnet, bis das irgendwie gepasst hat, aber naja, wie viel das wirklich die Realität quasi abbildet, das ist dann nochmal ein großes Fragezeichen dahinter. Und jetzt kommst du mit genau diesen coolen qualitativen Sachen und ich denke so, genial, cooler Support.
Wie schafft man das, ja? Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, man muss in der Argumentationskette auf jeden Fall sauber sein. Das ist bei uns tatsächlich ein großer Vorteil, dass wir einen Vorstand haben, der sich auf dieses Gespräch einlässt und da auch bereit ist, zumindest ausreichend tief einzudringen, um so eine Diskussion sachlich zu führen. Das muss man am Ende. Ich meine, zum Schluss, wenn man sich jetzt so auf gängiges Lehrbuch im Vertrieb und Marketing bezieht, dann gibt's ja die Themen wie Positionierung, wo positioniere ich mich als Unternehmen, wie grenze ich mich vom Wettbewerb ab, wie stelle ich mich nach außen dar, wie schaffe ich es überhaupt, dass ich abgegrenzt wahrgenommen werde und wie gelingt es mir so, neue Märkte zu erschließen. Das sind ja elementar wichtige Dinge und da spielt ja die Wirkung, die ich nach außen erzeuge, eine ganz fundamentale Rolle. Ich glaube, das ist ein Zusammenhang, den man gar nicht bestreiten kann. Und dass sich der manchmal nicht kausal mit Euros exakt herleiten lässt, das muss man leider akzeptieren. Das ist so.
Das finde ich sehr schön, weil ich bin auch der Meinung, dass man nicht immer alles mit ROI berechnen darf. Aber du hast ja darüber gesprochen, es gibt ja... Ja, das du hast ja darüber gesprochen, dass ihr so dass ihr Investment quasi bewerten und so weiter. Und dann hast du darüber gesprochen, dass ihr sehr viel mit Customer Experience macht. Aber was sind dann die Fragen, die ihr euch stellt? Also wie startet ihr, wenn ihr, was wollen wir als Nächste machen? Keine Ahnung, wir haben jetzt etwas beendet und da bin ich gespannt, ja.
Ich bin gerade noch dabei, das in finaler Reife aufzubauen, ehrlicherweise. So,
du kannst das hier spoilern, das hört ja noch keine.
Ich kann hier ein bisschen was drüber erzählen trotzdem. das ist jetzt mal ein Gedankenmodell. Deswegen ist es vielleicht spannend, mit euch darüber zu diskutieren. Wenn ich jetzt das Unternehmen mal in alle Prozesse zerteile, die Teilaspekte der Wertschöpfung irgendwie bereitstellen und tatsächlich eine Außenwirkung entfalten, dann könnte ich das auch als die Fähigkeiten meines Unternehmens bezeichnen. Ne? Könnte ich mal sagen, das kann ich alles nach außen hin liefern oder leisten. Und dann ist ja spannend, mal durchzumessen, welche dieser Fähigkeiten aufs Kundenerlebnis besonders prägend wirken und welche da nicht so wichtig sind. Und gleichermaßen zu schauen, in welchen Fähigkeiten ich besonders gut bin und in welchen ich nicht so gut bin. Und das ist ja dann eine wahnsinnig tolle Landkarte, wenn ich da die Kosten gleich noch mit berücksichtige, um mir zu überlegen, wo möchte ich mich eigentlich entwickeln? Möchte ich eher Pains auflösen, um da zum Wettbewerb aufzuschließen, oder möchte ich eher meine Erfolgsfaktoren ausbauen? Und in diesen Prozessbezeichnungen zu sprechen, ist insofern spannend, als da das ein toller begrifflicher Raum ist, darüber auch zu diskutieren im Unternehmen. Ja, man hat dann konkrete Ankerpunkte, über die man diskutieren kann. Und wo man auch konkret beschließen kann, dort wollen wir jetzt investieren, das möchten wir besser machen, da möchten wir mehr Leute haben, da möchten wir mehr Qualität schaffen, da möchten wir eher Kosten sparen, das sind ja dann die relevanten Diskussionen drumherum. Mhm. Und ich glaube, das aus so einer Prozesssicht zu betrachten, wo man nicht an die Limitationen der Aufbauorganisation gebunden ist, die ist ja üblicherweise nur für einen Teilaspekt der Wertschöpfung verantwortlich, was ein Riesenproblem ist, ist aus einer Investmentsicht viel spannender, als das so abteilungsweise zu beurteilen.
Habt ihr dafür irgendwelche Framework, oder wenn du das so ein bisschen in Beispielen noch erklärst, also wie identifizierst du diesen Skills, die du beschrieben hast? Und du hast gesagt, das ist eine tolle Landkarte, das heißt, wie macht ihr das? Wie habt ihr das jetzt quasi aufgenommen,
damit du findest, wo das ist? Ja. Genau, da haben wir uns jetzt tatsächlich doch erstmal an der Prozesslandkarte orientiert, die wir eh schon hatten, aus Governance-Sicht, haben dann alle Teilprozesse gesucht, die keinen direkten Input-Output hatten zum Markt hin und sind da dann überall eine Stufe höher gegangen, gewissermaßen so ganz pragmatisch ausgedrückt. Und dann kann man ja Worte dafür finden oder erfinden.
Das Spannende ist, dass gerade diese Kombination aus Prozess und Capability Map irgendwie immer mehr sich in den Unternehmen durchsetzt. Ich habe schon öfters jetzt auch mitbekommen, dass auch intern so gedacht wird, dass die Kombination eine bessere Sichtweise auf viele Sachen mit sich bringt.
Da bin ich überzeugt davon, ja. Das ist plausibler als in der klassischen Linienorganisation, sich einzelne Abteilungen rauszugreifen. Ja. Weil ich da immer diesen Teilaspekt der Wertschöpfung nur betrachte. Und das kann auch tatsächlich fatale Wirkungen entfalten, wenn dann so ein Teilaspekt sich in sich immer neu optimiert, dass da gar nicht mehr die tatsächliche Wertschöpfung berücksichtigt wird und das vielleicht sogar negative Effekte ausstrahlt zum Schluss.
So, und jetzt hast du deine erste Identifikation gemacht, und ja, was ist jetzt der nächste Schritt?
Idealerweise hat man zu dem Zeitpunkt natürlich aus dem Customer Feedback schon Indikatoren, was zu verbessern ist. Ansonsten haben wir im Haus ja sowohl beispielsweise auch ein UX-Team, das dann natürlich über qualitative Testings mit Prototypen auch so Ideen nochmal tiefer legen kann, verproben kann und schauen wir, was da am besten funktioniert. Und dann bauen wir das. Ein Experiment ist natürlich auch immer eine gute Idee. Einfach mal was machen und schauen, wie es ankommt. Wenn man in der Lage ist zu messen, dann lohnt sich das.
Macht ihr Experimente?
Auf jeden Fall, ja.
Seit wann?
Also Experiment bedeutet für mich, dass wir nicht zuerst mit dem Kunden einen Proof machen über einen Prototyp, sondern dass wir einfach mal ein MVP idealerweise live stellen und schauen, ob das performt oder nicht. Und das machen wir jetzt schon ein bisschen länger. Seit deiner Zeit hat sich ja im Besonderen in der Anwendungsentwicklung, also in der Produktion von Software, signifikant was verändert. Wir sind heute in der Lage, alle 2 Monate rund 400 Softwarelieferungen durchzuführen. Das machen wir auch mit den 14 Teams und tatsächlich. Ich kann
fragen, was für eine Armee steckt da jetzt dahinter, damit diese Zahl mit.
Also es sind heute 14 Teams mit rund 120 Leuten, die cross-funktional auf die 14 Teams verteilt sind, also Fachbereich und IT immer zusammen mit UX-Lern in den Teams, die wirklich Außenwirkung haben. Und die im Operativen werden die koordiniert durch ein Gremium aus den Product Ownern. Da haben wir inzwischen nicht mal mehr ein Management dazwischen. Da können wir wirklich User-Feedback einsammeln, priorisieren und direkt umsetzen. Geleitet wird das von Business-Kennzahlen, die wir auf Jahressicht planen. Das ist eigentlich ganz spannend, so in dem IT-Bereich wirklich schnell auch mal was zu machen.
Ja, ich meine, ihr wart auch eine der ersten Unternehmen, wo ich das Scrum of Scrum in Einsatz gesehen habe. Ich glaube, ich habe so eine eigene Name dafür gehabt.
Das hat sich auch noch mal signifikant weiterentwickelt. Damals hieß es Schlachtplankonferenz.
Genau, und das mit diesen, haben wir doch auch die Teile genommen, oder? Also irgendwie die Verbindung zwischen den Stories oder zwischen den Features und so weiter. Wie aber habt ihr euch da weiterentwickelt?
Das hat tatsächlich so mittelmäßig gut funktioniert, weil wir da auch immer noch sowohl in der operativen Durchführung, also in der operativen Priorisierung, als auch im Trimester doch signifikantes Management involviert hatten und da schon noch ein Gap war zwischen was wirklich geschehen ist und was man geplant hat. Ne? Mhm. Und heute planen wir in 2-Monats-Iterationen. Das machen die Product Owner selbst. Da ist gar kein Management mehr in dem Sinn involviert. Wir haben da keine großen Loops mehr. Und das ist jetzt doch nochmal deutlich agiler geworden, deutlich schneller geworden. Und auch die Strategieplanung, also wenn wir drüber sprechen, was wir so im kommenden Jahr machen wollen, das machen die Product Owner, das wird dann durch einen Strategiekreis, also durchs Management nur noch abgenommen. Da planen wir jetzt Business-Kennzahlen im Wesentlichen, wo wir uns verbessern wollen in Experience oder in Conversion oder in Automation. Und dann können wir natürlich unterjährig sehr agil agieren und haben sehr kurze Entscheidungswege heute. Und das nutzen wir auch tatsächlich.
Was mich interessieren würde in dieser Hinsicht, ich habe ja so ein bisschen anderes Mindset als viele Unternehmen, die ich auch in München kenne. Ich meine, und vor allem, ich meine auch der, ich weiß nicht, ob der noch bei euch, der damals als Agile Master gekommen ist oder sowas, von einer anderen Firma und so weiter. Aber ich meine, ich glaube, dass der Mindset kannst du nicht so einfach reinpflanzen. Glaubst du, dass das quasi eine Entwicklung war? Oder glaubst du, dass man eigentlich eure Use Case halt so kopieren kann? Oder, weil das, was du sagst, ist einfach, also ich muss ehrlich sagen, also ein großer Teil ist ja auch dein Schuld, weil du halt so denkst, wie du denkst, weil du so motivierend bist und so weiter. Und ich meine, halt die 14 Teams, wo ich da war, habt ihr nicht mal an den 3 Teams oder sowas, wenn ich mich richtig erinnere.
Doch, das waren schon immer ein paar mehr, aber die haben nicht so eng zusammengearbeitet. Okay.
Und ich habe euch quasi entwickelt, ich habe ja gute Ergebnisse auch geschaffen, und dadurch hat so gewissen Trust durch eure Management halt mitbekommen. Und das, was du sagst, jetzt also Weiterentwicklung ist aus meiner Sicht, irgendwann habt ihr sowas geschaffen, dass die wissen, dass die euch vertrauen können, dass das System funktioniert.
Ich glaube, per se ist es erstmal von Vorteil, wenn es eine Geschäftsführung gibt, die das unterstützen will, die da eine Entwicklung sehen möchte. Und auch da nochmal und auch bereit ist, tief genug einzusteigen, um zu verstehen, was wichtige und richtige Schritte sind. Ich bin tatsächlich, okay, wie drücke ich mich da jetzt am besten aus? Im Management gibt es manchmal so einen eigenen Sprachraum, der die Dinge gar nicht so richtig durchdringt, wo man dann immer nur noch in Zahlen irgendwie formuliert und spricht. Und der eignet sich nicht, um wirklich konkrete, sinnvolle, steuernde Impulse abzugeben. Da gibt es eine hohe Gefahr von Fehlentwicklung. Und ich glaube, wir haben im Unternehmen auch aufgrund unserer Größe wahrscheinlich, weil wir nicht so riesig sind, doch einen so fundierten Austausch, dass wir auch mal Fehler sinnhaft korrigieren können, ohne ganze Projekte einzustampfen und Wege beschreiten können, auch auf experimentelle Weise und dann nachjustieren können, ohne massiven Kostendruck oder sowas. Das ist, glaube ich, ein großer Vorteil, wenn es dann Management gibt, das dahinter steht, da eine Entwicklung zu nehmen und auch bereit ist, was auszuprobieren. Und das auch inhaltlich durchdringt einigermaßen.
Jetzt komme ich früher aus der Daniel zu einer weiteren Frage, und zwar diese experimentell, weißt du, weil das lässt mich nicht los, weil das ist etwas, was sehr häufig einfach keinen Platz in normalen Produktentwicklung hat. Ne? Du hast ja Backlog
ohne Ende. Kombination mit einer Lebensversicherungsfirma. Also jeder würde sofort dieses Ding nutzen. Nee, also wir sind doch reguliert.
Also, Wie funktioniert euer Experimentmanagement? Also wie macht ihr eure Experimente? Wer entscheidet? Wie funktioniert's? Habt ihr dafür, keine Ahnung, Zyklen oder sowas? Also wie kann ich mir das vorstellen?
Das muss ich an der Stelle nochmal kurz konkretisieren. Also ich spreche immer von Experiment, wenn ich meine, wir haben etwas nicht stundengenau bis zum letzten durchgeplant.
Ein Prototyp, also Hackathon oder was auch immer.
Genau, in der Anwendungsentwicklung, also wenn wir jetzt über Softwareentwicklung sprechen, dann entscheiden das die Product Owner.
Die kommen und sagen, ich würde gerne etwas probieren.
Ich habe folgende Idee, ich erwarte mir davon folgenden Erfolg und dann wird es gemacht und gemessen. Das haben wir heute so organisatorisch gelöst, dass das möglich ist. Und das ist, glaube ich,
wahnsinnig wichtig. Wie viele macht ihr davon? So eins, zwei pro Jahr oder 20, 30? Also wie kann man sich das vorstellen?
Das sind schon deutlich mehr, aber das könnte ich jetzt nicht auf Anhieb beziffern. Das hängt auch von der Betrachtungsweise ab.
Wie viele sind nicht erfolgreich?
Wahrscheinlich nicht super viele. 5%, 7%. Letztlich gibt es bei uns viele Opportunitäten, die dann auch aufgehen. Das muss man schon sagen. Wir haben gerade in den Tools, die außen sichtbar sind, in den letzten Jahren einfach kontinuierlich eine wahnsinnig positive Entwicklung fortgeschrieben. Was sicherlich auch damit zu tun hat, dass wir da wirklich in der Lage sind, die User Voice zu integrieren und marktnah zu agieren. Was für mich das Grundprinzip von Agilität ist.
Wie kommt ihr zu der User Voice? Also das ist ja das Nächste. Das ist ja prinzipiell egal, wer der User ist, ob es jetzt jemand Internes ist oder jemand Externes ist, aber geht ihr aktiv in Feedback-Runden? Involviert ihr das in eure Prozesse?
Habt ihr Agenturen dafür?
Da gibt es ganz verschiedene Formate. Wir haben ein UX-Team im Haus, also das ist ein Team. Die Leute aus dem UX-Team, die verteilen sich auf die Software-Teams. Wir haben dann einen Probandenpool sowohl bei externen Partnern, die unsere Software nutzen, als auch bei Kunden etabliert, wo wir schnell und einfach an User kommen für Testcases oder Testszenarien. Intern nutzen wir die bestehenden User. Wir erzeugen da tatsächlich professionell Fragebogen. Wir veranstalten User Feedback Days, wo wir dann so Group Testings machen. Wir bauen Prototypen in Figma, die verprobt werden. Die volle Bandbreite, aber das machen wir alles selber.
Weißt du, was krass ist? Ich habe vorgestern mit jemandem gesprochen und ich bin auch überzeugt davon, dass wir viel mehr machen müssen. Die meisten Unternehmen haben kaum UX, also kaum heißt null. Die holen sich, wenn dann halt extern, irgendein Designer, der halt vielleicht Logo oder Farben für die auswählt. Weißt du, so weit sind wir aktuell. Wo ich sage, das kann doch nicht sein, ihr müsst doch eure Kunden mitnehmen. Und ich glaube, vorgestern hat mir jemand gesagt in seinem Meeting, ein Riesenprojekt, weißt du, und ich bin dann nur so beraten unterwegs. So. Und dann sagt er, naja, da machen wir jetzt irgendein Use Case und Product Owner frage ihm oder Product Spezialist, soll man mit denen reden? Und ich so, nee, weil wenn wir mit denen reden, dann vielleicht gefällt das denen nicht. Und ich habe erst mal gedacht, nicht euer Ernst, oder? Und dann so, habt ihr andere Meinung, weißt du? Und ich so, hat so Hand hochgehoben, also ich bin der Meinung, dass es nicht gut ist, mit den Kunden nicht zu reden und etwas für die zu machen. Und ich finde einfach faszinierend, dass ihr einfach UX stark integriert, wo in letzter Zeit diese Rolle ziemlich leidet halt so, weißt du?
Ja, ist das so. Ich glaube, das ist wichtig und das bleibt wichtig auf jeden Fall. Mhm. Und intern, für die internen Nutzer, da haben wir es ja sogar so gelöst, dass in den meisten Teams aus den Fachbereichen Leute wirklich konkret mitarbeiten, 80% ihrer Zeit, die aber dann noch einen engen Bezug haben, die Arbeit konkret kennen und dann auch mit den Fachbereichsleuten in engem Austausch sind. Also da sind wir heute, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Müssen wir auch sein, weil wir für eine Lebensversicherung halt verhältnismäßig klein sind und trotzdem so dieses Riesenbrett aus komplexer Fachlichkeit und Regulatorik bohren müssen.
Habt ihr, also
Daniel wollte was fragen, glaube ich.
Genau. Ja, der überlegt, weil du ihm halt jetzt gerade so ein bisschen, weißt du, das 99% der Firmen in Deutschland denken nicht so, weißt du?
Exakt.
Und meine Frage wäre, nach Daniels Frage halt, wie in aller Welt schaffen wir wie in aller Welt schaffen wir eure Mindset zu klonen, weißt du? Weil es ist essentiell wichtig, dass andere auch so anfangen zu denken. Weil du sagst, dass eure Ergebnisse, also ich meine, wenn du dich zuhörst, später, weißt du, im Podcast, du sagst, dass eure Ergebnisse erstaunlich gut sind, ne? Oder überraschend gut, hast du gesagt, und so weiter. Aber ich glaube, weißt du, wenn man schon dein Mindset sieht, dann glaube ich, dass diese Philosophie genauso intern auch bei euch ist, ne? Ihr dürft probieren, es funktioniert immer mehr und mehr. Klar, mit ein bisschen mehr Erfahrung machst du halt jetzt auch nicht Experimente, die komplett komisch sind. Und ihr fragt Kunden, Kunden sind dann zufriedener, ne? Das ist halt irgendwie so, du schaffst so ein Level an so diese Happiness, weißt du, wo halt ihr etwas macht, was euch Spaß macht, weil die Kunden gut reagieren, wo die Kunden zufrieden sind, weil die sehen, dass sich etwas passiert und so weiter. Und das finde ich halt mega schön, muss ich sagen.
Ich glaube, die schlimme Antwort ist, das ist immer eine kulturelle Frage am Ende. Und die wird von Menschen gemacht und geprägt, die eben da sind. Und entweder man hat Leute, die, ich habe da eine spannende Anekdote. Du hast vorhin von dieser Chief Platform Officer Rolle gesprochen, genau, das ging vor 3 Jahren los, genau, nachdem wir unser neues Bestandssystem eingeführt hatten, das so im ersten Wurf, habe ich die bekommen. Das war kurz vor Weihnachten und dann habe ich so über die Weihnachtsferien drüber nachgedacht, was ich jetzt damit überhaupt anfange mit der Rolle, weil das Wichtigste war mir erstmal quasi Kontrolle über die IT-Anforderungen zu haben und da habe ich gedacht, eigentlich sollte ich jetzt dafür sorgen, dass die Product Owner selbstständig planen können. Ne? Da die Organisation noch mal ein bisschen anzupassen, dass wir da noch agiler werden. Mhm. Zu dem Zeitpunkt hatten wir eher noch so eine Management-getriebene Priorisierung. Und dann habe ich im Neujahr eine Einladung geschrieben, habe die ganzen Product Owner eingeladen, um mit denen da mal loszumarschieren. Und die sind zu einem 2-Tages-On-Site einfach mal gekommen. Und dann haben wir angefangen, zu planen und zu überlegen, was müssen wir denn machen, damit wir da das Management nicht mehr benötigen. Wie müssen wir reporten? Was müssen wir auf einer strategischen Ebene berücksichtigen? Wie kann das aussehen? Und dann haben wir angefangen, das zu tun. Einfach.
Einfach.
Das prägt, glaube ich, das ist, glaube ich, sinnbildlich für, wie wir als Unternehmen funktionieren. Ich habe auch viele Leute hier um mich rum, die bereit sind, da mal was zu wagen und da mal Zeit zu investieren und die von ihren Chefs wiederum auch den Raum bekommen, das zu tun. Und weil wir einander vertrauen, ich glaube, das ist bei unserem Unternehmen wirklich sehr ausgeprägt, dass wir allen Mitarbeitenden vertrauen dahingehend, dass sie Interesse daran haben, dass das Unternehmen besser wird.
Das ist richtig cool.
Was hat der Product Owner für ein Skillset, dass man...
Heute, also früher, als wir vor 3 Jahren angefangen haben, war das noch völlig unterschiedlich. Wir hatten teilweise Product Owner, die waren frisch aus der Sachbearbeitung und welche, die waren aus der IT rekrutiert und ganz unterschiedlich. Wir hatten 2, 3, die wirklich als Product Owner eingestellt wurden. Und in den letzten 3 Jahren haben wir aber da doch ziemlich zugelegt. Zum einen ist ja für einen Product Owner wahnsinnig wichtig, so ein bisschen Lean Management drauf zu haben, wenn es ums eigene Team geht. Zum anderen Product Discovery Techniken.
Genau. Der muss so ja auch diese Vision entwickeln.
Das muss ja auch so.
Das eine ist ja, sich irgendwas zu trauen, aber das andere auch wirklich diese Vision zu entwickeln, mitzudenken, innovativ sein, eigentlich so dieses Intrapreneur. Ne? Man sagt ja irgendwie immer so dieses...
Das ist wahrscheinlich die wichtigste Eigenschaft, genau, aber das kann man lernen ein Stück weit. Aber die Leute, die Product Owner werden wollten, die hatten so ein bisschen was natürlich in sich schon. Ne?
Ja.
Und jetzt Visionsarbeit kann man lernen. Da braucht man nur jemanden, mit dem man sich dazu austauschen kann. Und das habe in vielen Fällen ich versucht. Und auf der anderen Seite natürlich auch ein fundiertes Stakeholder-Management etabliert. Den Leuten näher bringen, ihr müsst euch natürlich trotzdem mit den Kräften im Unternehmen unterhalten, weil die haben relevanten Input, die wissen ja was.
Mhm. Das Spannende, ich sehe bei ganz vielen Organisationen, es gibt schon immer 1 oder 2 Personen, die mega motiviert sind, drücken, quasi auch wirklich jenseits der 100% arbeiten und quasi mitdenken und versuchen, so um die Ecke zu denken. Ich glaube oftmals, das wird bei dir vermutlich ein Riesenpunkt sein, dass du auch die technische Komponente noch verstehst, weil ich glaube, viele Diskussionen vereinfacht und du auf einer guten, also immer auf Augenebene mit allen diskutieren kannst, egal ob es das auf der technischen Seite oder auf der Business-Seite ist, bis hin zum Management. Das hilft extrem, um auch so dieses Vertrauen zu haben. Jetzt bauen wir ja öfters irgendwie auch für Projekte, wie würde man diese staffen? Ich musste die ganze Zeit schmunzeln über die UX-Rolle, weil das ist in der Regel Die, würdest du sagen, es ist ein Unterschied, weil ihr UXler intern schon habt und das nicht von außen sind, die man als erstes wegstreicht? Weil das ist wirklich, egal ob das damals bei Bosch war, wo sich aufgeregt wurde, warum dieser Mensch nur sich darüber Gedanken macht, wie der Button aussieht, was ja trotzdem elementar wichtig ist oder wo der Button ist, bis hin zu, naja, das ist halt immer gefühlt die erste Rolle, die weggestrichen wird neben dem Change Manager.
Also damals, als wir UX eingeführt haben, waren mir zwei Sachen wichtig, dass wir genug Leute intern haben, definitiv. Die sind 100% da, die lassen sich vollständig auf die Domäne ein. Das ist einfach gerade für die UXler fundamental wichtig. Und mir war wichtig, dass wir nicht ein zentrales Team machen, das so in dem eigenen Saft arbeitet, sondern dass wir die einzelnen UX-Mitarbeiter verteilen sich auf die Teams, die bei denen UX besonders relevant ist, also die irgendwie Außenwirkung haben und haben aber ein 20% oder 25% ihrer Arbeitszeit in einem zentralen Team gemeinsam, um so grundsätzlich mal die Infrastruktur zu schaffen, die ich brauche, um Research professionell zu betreiben und effektiv, aber auch um die Teams zu unterstützen im UX-Bereich, die keinen UXler haben bei uns.
Wie viele
das fand
Personen,
ich eine optimale Aufstellung.
Ab wie vielen Personen intern, wenn wir jetzt eine IT-Abteilung uns anschauen, ab wie vielen Personen in der IT würdest du sagen, macht ein interner UXler Sinn? Kann man das irgendwie?
Ich glaube, einen internen UXler würde ich von Beginn an einfach mitlaufen lassen.
Das mache ich zu einem Reel und.
rechnet sich auf jeden Fall.
Mega.
Allein das methodische Wissen, das da mit reinkommt, dass diese Leute eben klassischerweise gelernt haben, einfach in ihrem Job, bringt mich auf jeden Fall voran.
Cool.
Weil, was bleibt denn über, wenn ich über Agilität spreche? Dann, wenn ich schon mal die User-Centricity rausnehme, dann bleibt nicht mehr viel über. Viele denken ja, Agilität hat mit der Arbeitsorganisation zu tun, aber wenn ich darüber nachdenke, dann hat es damit zu tun, dass ich in der Lage bin, möglichst unmittelbar auf Markt- oder Kundenveränderungen zu reagieren. Und dann brauche ich User-Centricity und dann brauche ich Methoden, die aufzunehmen, verarbeiten zu können. Und dann kann ich ja von Beginn an sagen, brauche ich auf jeden Fall jemanden, der das beherrscht und mit reinbringt.
Ja,
so würde ich da heute drüber nachdenken.
Und auch diese Ideologie, dass die Entwickler das können, das stimmt leider nicht immer. Also vor allem in unserem Bereich, meine halt auch Versicherungen sind auch viele Formulare involviert. Es ist ja jetzt nicht so, dass man halt Videos macht oder sowas. Und es ist schon so, dass manchmal einfach 6 Funktionalitäten da sein müssen oder wie auch immer. Und das ist nicht, also da muss man sich schon Gedanken machen, wie schafft man das so, dass man ohne Hilfe durch diesen Masken oder durch diesen UX quasi durchgeführt wird. Und das sind einfach manche Menschen, die sind einfach kreativ und die wissen, wie das gut funktioniert. Die haben auch Ideen, was aktuell geht und was nicht geht. Und das sind wir Entwickler, also ich würde mich in diesem Fall in diesen Topf reinwerfen, einfach nicht gut. Also ich persönlich halt. So.
Ich glaube, da ist niemand internes erstmal gut. Da brauche ich die externe Stimme. Das ist das Entscheidende.
Ja.
Und also, jemanden, der in der Lage ist, so ein Testing durchzuführen.
UI, UX ist definitiv Magic. Dass jemanden, dass komplexe Funktionalitäten, komplexe Formulare, egal was, komplexe so aufbereitet ist, dass das jeder versteht und sich wiederfindet, à la zum Beispiel unser iPhone. Das ist alles so simpel, aber da steckt so viel Intelligenz dahinter, das so aufzubereiten. Leider Gottes können das viele nicht wertschätzen. Mathis, du hast letzte Episode gesagt, viele können Software nicht wertschätzen. Ich finde Design und wirklich einfaches, super verständliches Design können noch viel weniger Leute wertschätzen. Das wird einfach so als gegeben hingenommen und man regt sich nur auf, wenn es Mist aussieht. Von daher, extrem cooles Mindset.
Es ist manchmal leider schwierig, aber das ist bei vielen Dingen so, das eindeutig zu beweisen, weil ich mache es ja nicht parallel auf 2 Weisen und schaue, welche besser ist, sondern ich mache es auf eine Weise und muss dann davon ausgehen, dass es schon die beste war. Ich glaube, wenn man auf unser Geschäftspartnerportal, wir haben ein Geschäftspartnerportal, das ist für unsere Makler der digitale Anlaufpunkt. Wenn man da drauf schaut, da haben wir jetzt im 3. Jahr in Folge 2-stellige Zuwachsraten bei loyalen Benutzern, also Nutzer, die das kontinuierlich nutzen, 2-stellig, 3 Jahre in Folge.
Das ist geil.
Und tatsächlich sprechen wir da jetzt drüber, wie wir jeden Besuch im Wert maximieren gerade, wie wir da Nutzerführung aufbauen müssen. Das ist halt spannend und das kann man auch eine tolle Entwicklung dann berichten und dass da UX relevant war, ist, glaube ich, relativ einfach zu verstehen.
Da muss man dann wirklich eure Philosophien in den ganzen Public-Sektor überführen.
Das fände ich auch gut.
Ja, es ist so viel Potenzial da. Und ich meine, wenn man das richtig machen würde, dann kann man halt echt so viel schaffen. Und ja, da, Daniel, vielleicht hast du recht. Also bei mir ist das Problem, ich mag gutes Design. So. Und deswegen, ich freue mich, wenn ich, also ich freue mich auch über LinkedIn, wenn ich cooles Post sehe, wo ich weiß, auch wenn das generiert war, dass jemand eine verdammt gute Arbeit gemacht hat, ob der diesen Prompt in 2 Minuten geschafft hat, ich weiß, dass ich sehr wahrscheinlich 2 Stunden dafür brauchen würde. Ne? Also das ist quasi so, weil du überlegst, wie in aller Welt hat er das generiert, was waren seine Gedanken, damit es überhaupt so platziert ist und so. Und das ist schon halt das Schöne dran, weil es eine kreative Arbeit ist und auch so Kleinigkeiten, ne? So David, wie du sagst, also ich habe jetzt Update von irgendeinem Tool bekommen und das waren nur so kleine Linienveränderungen und so weiter, aber das hat einfach so viel besser ausgesehen, das hat sich so viel besser angefühlt, wo du sagst, ist ja halt nichts, aber ja, das verändert viel. Wie testet ihr das?
Genau, mit Prototypen, Figma-Prototypen. So im Geschäftspartnerbereich, da machen wir User Feedback Days beispielsweise, wo wir dann mehrere reale Nutzer einladen, die dann unmittelbar Feedback zu Prototypen schon geben. So begleiten wir manch einen Entwicklungsprozess. Und ansonsten, wenn es eher der experimentelle Weg ist, also wir bauen mal und stellen produktiv, dann kann man natürlich Nutzungsquoten anschauen. Schauen, da muss man sich dennoch Gedanken machen, wie Conversions aussehen können und ob da dann die Quoten passen zum Schluss. Das muss ja alles schon erfolgreich sein irgendwie.
Und so, du sagen, jetzt quasi als fast ein Jahr als Head of Process Optimization und Digitalization, was ist dein Ziel?
Ja, das, was ich am Anfang erzählt habe, so zum Fliegen bringen, so dieses Arbeitsprinzip aufs Gesamtunternehmen auszuflechten im Wesentlichen, weil ich kann natürlich auf die gleiche Weise eigentlich Vertriebsaktionen operationalisieren und auf Vertriebsaktionen draufschauen. Und mal sehen, wohin da die Reise führt. Cool. Aber schlussendlich, in der Software sind wir da, glaube ich, jetzt heute super weit, wenn es darum geht, die Customer Voice mit einzubeziehen und agil zu arbeiten und nah am Markt zu arbeiten. Ich glaube, im Rest des Unternehmens können wir da immer noch besser werden und effektiver werden. Und wenn ich das überschreiben müsste, würde ich sagen, dass auf diese Weise idealerweise ein resilientes Unternehmen erwächst. Und zwar resilient dahingehend, dass wir uns wirklich gut darin werden, auf Umwelt- und Marktveränderungen zu reagieren. Das, glaube ich, muss heutzutage ein Unternehmen im Besonderen auszeichnen. Denn die Entwicklung der Welt, die geht immer schneller mit immer größeren Einschlägen. Und das ist natürlich spannend, wie man damit umgehen kann.
Dann komme ich zur letzten Frage, weil du hast jetzt eine perfekte Brücke gerade gebaut. Wie würdest du BPM 2030 beschreiben? Weil wir haben gestartet mit, dass das Wort Prozess so ein bisschen tricky ist. Und ganz viele Personen lieben das Wort Agenten, denen quasi Prozesse zugrunde liegen. Wo siehst du BPM 2030?
Das ist eine spannende Frage. Du meinst Prozessmanagement ganz grundsätzlich. Mhm. Also ich glaube, das wird weiterhin an Bedeutung gewinnen. Also im Besonderen, weil sich die Methoden immer weiter verfestigen und etablieren. Und ich glaube schon, der Trend eher dahingehend sich ausprägt, dass man versteht, man muss Wertschöpfung möglichst ganzheitlich linienübergreifend denken und verstehen, um als Unternehmen kontinuierlich besser werden zu können. Ich denke, dass das schon erkennbar ist, dass da eine Entwicklung stattfindet. Ob sich da eher eine technische Begriffswelt etablieren wird oder eher eine fachliche oder ob man wirklich über das Prozessmanagement und Prozesse spricht oder andere Begriffe verwendet, das ist vielleicht auch unternehmensspezifisch, je nachdem, wie man es lieber mag und was sich dann durchsetzt und was sich verkaufen lässt, vor allen Dingen auch. Ist, glaube ich, auch nicht so relevant, aber darüber nachzudenken, wie man als Unternehmen sich ständig neu erfinden kann und optimieren kann und wie man möglichst ganzheitlich auf Wertschöpfung blicken kann, das ist, glaube ich, fundamental wichtig und gerade heutzutage immer wichtiger, auch im Rahmen der digitalen Transformation. Weil das ist, glaube ich, auch noch sowas, was mich da immer geprägt hat, wenn ich über Digitalisierung nachdenke. der Kunde, der interessiert sich für unsere Organisation nicht, der interessiert sich für unsere Fähigkeiten, für die Services, die er konsumieren kann, für den Wert, den wir schöpfen. Und wie das dann bei uns durchs Haus fließt, das muss für den Kunden irrelevant sein. Und in dem Moment muss ich mich eigentlich von meiner klassischen Organisation lösen und eine andere Sicht einnehmen. Und diese Sicht kann nur der Prozess sein, der dann tatsächlich Wert produziert.
Das ist so geil. Aber David, Daniel hat schon seine letzte Frage gestellt und wir kommen dann zu unseren letzten Kategorien. Aber ich habe eine Frage. Du hast, weil das, was mich fasziniert, ist eigentlich, wie ein Unternehmen schafft, diese Motivation bei den Mitarbeitern zu entfachen. Ne? Weil das ist halt diese Veränderung, dass du hier, also man kann diese Motivation spüren, etwas, dass du etwas Cooles machen willst und so weiter. Und es würde sehr wahrscheinlich nicht so knallhart funktionieren, wenn du halt am Anfang das direkt so hinlegst und dann sagst, ab morgen arbeitet ihr so. Das heißt, meine Frage wäre, wenn uns jetzt jemand hört und sagt, okay, der will auch, das ist ein Change Manager, das ist ein, von mir aus ist das ein C-Level und so weiter. Was wäre aus deiner Sicht die Empfehlung? Womit sollen die starten, weißt du? Was wäre der Startpunkt?
Da habe ich einen ganz einfachen Rat. Was ist die erste kleine Iteration, die ich machen kann? Okay. Was ist mein MVP? Alles. Alles, was man macht, kann man immer in diesem Schema denken. Was ist eigentlich mein MVP? Was ist der erste Schritt? Mhm. Den ersten kleinen Schritt am besten dann auch wirklich machen. Dafür muss noch nicht alles bis zum Ende final und vollständig durchdacht sein. Man denkt sich den ersten kleinen Schritt aus, der einen ersten Nutzen erzeugen kann und macht den am besten. Möglichst schnell, ohne großes Programm am besten. Das hat sich für mich bewährt auf jeden Fall. Das hat sich auch bei uns in der Organisation bewährt, um in so einen kontinuierlichen Change-Prozess auch reinzuwachsen und auch diese Kultur zu fördern, die es eher akzeptiert, sich immer wieder zu verändern. Wir haben heute auch teilweise in Management-Gremien, auch in dieser Product-Owner-Runde, haben wir tatsächlich das Mindset, dass wir mindestens einmal im Jahr eine Retrospektive machen und auf den Prozess schauen, aber eher sogar kleinteiliger alle 2 Monate auch überlegen, was müssen wir an unserem Prozess verändern, an unserem eigenen Handeln. Und das sind dann nicht immer Sachen, die jetzt 6 Monate erstmal brauchen, bis wir was umgesetzt haben, sondern es sind meistens Sachen, wo wir sagen, das können wir morgen ändern oder übermorgen. Und wo wir schnell kleine Schritte machen können. Das ist, glaube ich, total wichtig, ins Handeln kommen. Das ist, glaube ich, immer noch ein großes Problem, dass man zu sehr damit beginnt, alle Eventualitäten erstmal zu durchdenken, alle Risiken zu sammeln und ein großes Projekt oder Programm sogar aufzusetzen. Mhm. Das ist auch bei der Belegschaft meiner Erfahrung nach eher mittelmäßig beliebt.
Aber es ist ein sehr deutscher Charaktereigenschaft.
Ja. Das kann sein. Aber da mussten wir auch erst reinwachsen. Das hat sich im Laufe der Zeit so etabliert irgendwie.
Also ich hoffe, dass auch dieser Podcast und ich meine du generell oder jede von euren deinen Kollegen mit den Einstellungen, mit den Happiness, was die auch nach Hause bringen und so weiter, die andere anstecken. Weil es ist ansteckbar, ne? Also wenn jemand der anderen sieht, dass der halt zufrieden in Arbeit ist, dann fragst du dich schon, warum ist der zufrieden und ich nicht, weißt du? Und dann fragst du ihn, was macht ihr anders als wir? Warum lächst du halt, wenn du jetzt am Freitag nach Hause kommst, wo die anderen halt so sind, endlich ist Freitag, weißt du? Warum bist du nicht müde, wenn du am Montag in Arbeit gehst und so? Und das ist etwas, wo, ja, also einfach darüber auch reden. Also ich finde es wirklich schön, dass ihr so ein Mindset habt. Ich finde es mega cool. Ich hoffe, dass ich dich mal besuchen kann und mal wieder was Neues sehe. Was hat sich geändert in der Zeit, Fall, wo wir waren?
Und ich hätte so viel zu zeigen, Matthias. Du musst wirklich mal vorbeikommen.
Ich komme. Also das war jetzt Einladung von deiner Seite. Deswegen, dadurch, dass ich immer noch in München bin, ihr seid immer noch da, wo ihr wart, oder?
Ja, klar.
Ach, geil. Das ist so ein geiles Haus direkt da. Okay. Gut, das machen wir danach. Okay, Daniel, Abschlusskategorien kommen.
Wir haben so viel Cooles besprochen. Und um das jetzt nochmal zusammenzufassen, nehmen wir immer so underrated, overrated. Also, was ist ein Thema oder was ist ein Bereich, der underrated ist von den Themen, die wir besprochen haben? Und was ist eine Sache oder ein Thema, das viel zu viel Aufmerksamkeit bekommt, also in dem Falle overrated ist?
Gute Frage. Ich hätte jetzt gesagt, underrated ist Agentic, weil da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Also eindeutig underrated. Ich glaube, das ist riesig.
Damit wir jetzt der Erste seit, ich weiß nicht, wie viele.
Nein, du, AI sagen die immer overrated. Agentic hat, glaube ich, noch keiner gesagt als overrated. Okay, ich bin auch bei da. Okay, ich finde, dass Agentic ziemlich cool wird.
Ja. Okay. Ich glaube, da wird Großes auf uns zukommen. Also tatsächlich, Prozessmanagement ist underrated, definitiv. Insgesamt kann da noch mehr gemacht werden und muss das professioneller werden und muss man immer machen. Und auch wenn du jetzt vorher gesagt hast, ist ja egal, welche Begriffe man verwendet, aber es geht halt um Prozesse und man sollte auch drüber reden, so in der Form. Das ist underrated. Diese strukturierte Weise, über die Abläufe nachzudenken, bringt immer mehr Wert. Das habe ich noch nie anders erlebt. Mhm. Und alle Leute, die sich auch wehren dagegen, was aufzumalen und aufzuschreiben, sagen am Schluss, hey, das war jetzt echt lehrreich. Das habe ich noch nie anders erlebt. Overrated? Aber wir haben heute nichts Overratedes besprochen. Würde ich sagen.
Gar nichts.
Ja, Daniel,
ich glaub, du kannst
andocken.
Ich würde sogar sagen, Agilität ist heutzutage wieder underrated, weil es so lange missverstanden wurde, dass man es jetzt kaputt schreibt. Aber
ja. Dann würde ich, also ich würde auf alle Fälle das ganze Thema rund um Nutzer Experience, also User Experience, UX und auch wie das dann aussieht, UI, als underrated sehen.
Underrated, okay, ja.
Das ist ein Riesenthema, weil wir müssen, also ich finde, dass wir sind in einem Bereich unterwegs, wo wir uns alle gerne damit beschäftigen. Wenn ich jetzt auf meine Familie schaue, die mehr eher im nicht-technischen Sektor unterwegs sind, jeder Button, der irgendwie nicht selbsterklärend ist, jeder Flow, der nicht selbsterklärend ist, sind die völlig überfordert. Ich kriege eine Fehlermeldung zugeschickt, da ist die Lösung steht in der Fehlermeldung, aber die ist einfach so blöd aufbereitet, dass man dann halt einfach nicht weiterkommt. So. Und also dieses UI-UX-Thema, Riesenthema, gerade auch bei Prozessen und Prozessautomatisierung. Ich finde schon overrated, wir hatten ein Thema, ROI. Zumindest die bis ins letzte Cent zur Verschlüsselung oder Auseinanderrechnung von ROI-Themen, weil eine Bewertung der qualitativen Elemente müsste eine viel große Position bekommen und man muss auch in die Zukunft mal investieren. Man kann nicht immer alles nach 3 Jahren direkt zurückbekommen. Das sind meine 2 Punkte. Sonst nehme ich mal durch alles weg.
Also zusätzlich zu dem, wo ich eh der Meinung bin, dass Prozesse underrated sind und UX, wo ich auch sage, dass es halt wichtig ist, würde ich heute sagen, ich finde es einfach Kultur und innovatives Denken ist definitiv underrated. Also wenn eigene Mitarbeiter nicht innovativ denken dürfen, wenn die nicht experimentieren dürfen und so weiter, wird schwierig, weil wir einfach nie sofort treffen. So ist das halt. Und overrated würde ich, also mir gefällt es halt einfach, wie er da halt drauf geht. Weißt du, diese Berechnung, das muss halt Kosten Nutzen bringen, finde ich natürlich spannend, aber wenn man sich die Projekte gerade in Deutschland anschaut, also nur so Berliner Flughafen, Münchner S-Bahn, Stuttgart 21, dann haben wir das anscheinend auch damals nicht so gut berechnet und trotzdem lohnt sich das, dass wir einen Flughafen haben, dass wir eine zweite Stammstrecke haben und dass man halt ein andere, weißt du, das ist halt einfach, es gibt auch andere Kriterien, die wichtig sind. Und ja, ich finde es auch super wichtig, wie ihr halt da drauf geht. Das finde ich, also immer halt zu ersparen, das würde ich, also immer nur diese Ersparnis als einzige Ziel auszuschreiben, finde ich absolut overrated.
Dem würde ich zustimmen.
Cool. David, hast du noch was, was du unseren Zuhörern mitgeben würdest?
Nee. Dann. Die meisten haben bestimmt was. Ich sag jetzt einfach nee. Wir haben so viele Themen gestreift, das war jetzt echt sehr umfänglich.
Und die 58 Minuten, die wir gerade aufnehmen, haben sich angefühlt wie 7. Deswegen, ich hoffe, wir werden uns im Laufe des Jahres nochmal zu einem Update wieder hören, zu einem vertieften Thema eventuell, zu Agentic. Ich glaube, das hat gerade so viel Fahrt aufgenommen, dass da in dem Bereich sehr viel passiert. Liebe Zuhörer, ihr wisst, Donnerstag ist Prozessphilosophentag. Wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, teilt sie gerne unter euren Freunden und euren Kollegen auf LinkedIn, wo auch immer. Wir freuen uns riesig, dass wir durch euch genau die Möglichkeit haben und die Motivation, das wöchentlich zu machen. Und deswegen vielen Dank fürs Einschalten. Habt einen schönen Tag, einen schönen Abend oder wo auch immer ihr gerade seid. Ciao, ciao, bis bald.
Tschüss.